Liebe Gemeinde, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. So könnte man ja die zweite Tafel der 10 Gebote auch zusammenfassen. Also alles, was unser menschliches Miteinander betrifft. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Die 10 Gebote sind Wegweiser und Leitplanken eines gelingenden Lebens und eines Lebens, wie es Gott gefällt. Denn wer Gott ernst nimmt, der sollte auch seine Gebote ernst nehmen. Der sollte es tun, also danach handeln. Unser Tun und Handeln ist ein fester Bestandteil, ja ein besser der sichtbare Ausdruck unseres Glaubens. Im Neuen Testament ist es vor allem der Jakobusbrief, der dies unterstreicht. Ja, in meinen Augen könnte der Jakobusbrief direkt an die Bergpredigt Jesu aus Matthäus 5 bis 7 angeheftet werden. Und es würde deutlich, dass Jakobus den hohen ethischen Anspruch von Jesus ins praktische Leben der Gemeinde Jesu Christi überträgt. Hören wir auf die für heute vorgeschlagenen Verse aus dem zweiten Kapitel des Jakobusbriefes, ab Vers 14 in der Basisbibel überschrieben: Der Glaube führt zu Taten. Meine Brüder und Schwestern, was nützt es, wenn jemand behauptet zu glauben, sich der Glaube aber nicht in Taten zeigt? Kann ihn dann der Glaube retten? Stellt euch vor, ein Bruder oder eine Schwester hat nichts anzuziehen. Es fehlt ihr sogar das tägliche Brot. Nun sagt einer von euch zu ihr: Geht in Frieden, ihr sollt es warm haben und euch satt essen. Ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt das? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er sich nicht in Taten zeigt, bleibt er für sich allein und ist tot. Es könnte nun jemand einwenden: Du hast den Glauben, ich habe die Taten. Dem würde ich antworten: Zeig mir doch deinen Glauben, der ohne Taten bleibt. Ich kann dir meine Taten zeigen. Ich kann dir an meinen Taten zeigen, was der Glaube bewirkt. Du glaubst an den einen Gott? Das ist gut so. Sogar die Dämonen glauben an ihn und zittern vor Angst. Du Dummkopf, verstehst du denn nicht? Ein Glaube, der sich nicht in Taten zeigt, ist nutzlos. Ist nicht Abraham, unser Stammvater, wegen seiner Taten von Gott für gerecht erklärt worden? Er legte seinen Sohn Isaak auf den Altar, um ihn als Opfer darzubringen. Daran siehst du, der Glaube und sein Handeln haben zusammengewirkt. Erst durch das Handeln wurde der Glaube vollkommen. Damit erfüllte sich, was die Heilige Schrift sagt: Abraham glaubte Gott, und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, aufgrund seiner Taten wird der Mensch von Gott für gerecht erklärt. Der Glaube allein genügt nicht. War es bei der Prostituierten Rahab nicht genauso? Aufgrund ihres Handelns wurde sie für gerecht erklärt. Sie nahm die Kundschafter Israels bei sich auf und ließ sie auf einem anderen Weg aus der Stadt hinaus. Ohne den Geist ist der Körper tot. Genauso ist auch der Glaube tot, wenn er sich nicht in Taten zeigt. Jeden Tag eine gute Tat. So lautet eine alte Pfadfinderregel. Jeden Tag etwas tun, was nicht bloß selbstverständlich ist. Jeden Tag einem Menschen etwas Gutes tun. Keinen Tag vergehen lassen, an dem man nicht einem Menschen eine kleine Freude macht. Es darf auch eine große sein. Diese Regel ist ein guter Grundsatz, ist ein guter Vorsatz für jeden neuen Tag. Sie überfordert niemanden und sie beschenkt und befriedigt denjenigen, der so lebt, sicherlich genauso wie diejenigen, die von seinen guten Taten profitieren. Gute Taten sind für alle ein Gewinn. Gute Taten sind ein Ausdruck eines lebendigen Glaubens. Denn der Glaube an Jesus Christus ist keine Seelenheilversicherung. Es geht nicht darum, durch eine sakrale Handlung, auch nicht durch die Taufe, fürs Himmelreich sozusagen imprägniert zu werden. Wer nur um seiner selbst willen glaubt, aus Sorge um sein ewiges Leben, also das Leben nach dem Tod, der glaubt gar nicht wirklich, ja dessen Glaube ist tot. Da ist Jakobus klar und deutlich. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. So hat Luther den letzten Vers Jakobus 2,26 übersetzt. den eigenen Glauben in der Tat ausdrücken, die Liebe Gottes durch Taten spürbar werden lassen, das ist der diakonische Auftrag der Gemeinde Jesu. Und es ist bis heute die Basis diakonischer Werke. Das haben die dann so als Leitwort, den Glauben in der Tat ausdrücken, die Liebe Gottes durch Taten spürbar werden lassen. Ich habe das vom Bethelwerk mir mal so geklaut. Auch wenn diese Diakoniewerke formal inzwischen zu Gesundheitskonzernen angewachsen sind. Das größte freikirchlich-diakonische Werk ist die Immanuel-Albertin-Diakonie unseres Bundes, mit inzwischen fast 8000 Beschäftigten in 7 Bundesländern. Ein beeindruckendes Werk, Ausdruck dessen, dass der Glaube zur Nächstenliebe verpflichtet. Benannt nach Albertine Assor, einer baptistischen Diakonisse, die im Laufe ihres Lebens ihr eigenes Werk gründete und vor gut 100 Jahren das erste baptistische Krankenhaus in Deutschland begründete, in meiner Heimatstadt Hamburg. Seit, ich meine, 2019 ist sie verbunden mit der Immanuel-Diakonie Berlin. Und deswegen heißt es eben jetzt auch Immanuel-Albertin-Diakonie. In der Immanuel-Diakonie Berlin habe ich Ende der 80er Jahre als Gemeindepraktikant noch selbst ein halbes Jahr im Hospital Feierabendheim in Berlin-Schöneberg gearbeitet. In dieser Zeit ist mir allerdings auch klar geworden, dass unter wirtschaftlichem Druck stehende diakonische Werke immer auch in einer großen Spannung stehen. In dieser Spannung zwischen Gewinnorientierung und der selbstlosen christlichen Nächstenliebe. Und doch würde ein Jakobus sich über solch ein diakonisches Engagement uneingeschränkt freuen. Diakonie, das gute Werk, die gute Tat, sind etwas ganz Wesentliches des christlichen Glaubens. Dort werden die Ärmel hochgekrempelt und nicht nur fromm und besserwisserisch dahergeredet. Hier bekommen Menschen nicht nur einen Kopf hoch zugesprochen, sondern hier wird ganz praktisch geholfen. Und, das ist ja das Beispiel, was Jakobus hier in unserem Kapitel anführt, auch mit Essen und Kleidung werden die Menschen, die es nötig haben, versorgt. Glauben und gute Werke sind eben nicht zu trennen. So wie ein gesunder Baum gute Früchte bringt, so wachsen am Baum des Glaubens gute Taten. Was logisch, was einfach, ja folgerichtig klingt, hat zur Zeit der Reformation vor gut 500 Jahren kräftigen Widerspruch erregt. Insbesondere, ich denke, die meisten von euch wissen das, vom Reformator Martin Luther. Der hätte ja den Jakobusbrief am liebsten aus dem Neuen Testament entfernt. Und zwar wegen dieses Verses 24. Ich lese es uns nochmal, so wie es die Basisbibel übersetzt. Ihr seht also, aufgrund seiner Taten wird der Mensch von Gott für gerecht erklärt. Der Glaube allein genügt nicht. Luther hat übersetzt, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Und dann führt Jakobus aus dem Alten Testament noch den Glaubensvater Abraham und die heidnische Prostituierte Rahab an. Ich erinnere an dieser Stelle an die Predigt der letzte Woche, die war ja ganz der Rahab gewidmet. Also, die beiden sind sozusagen seine lebendigen Beweise seiner Aussagen. Luther betont dagegen mit Paulus, Römer 3, Vers 28, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch Glauben. Um die Vorrangstellung des Glaubens zu betonen, hat Luther das allein in diesen Text, also in die Verse in Römer 3, in den Vers Römer 3, 28 allerdings eingefügt. Lateinisch ausgedrückt, sola fide, allein der Glaube. Das war doch seine reformatorische Erkenntnis, das war sozusagen sein Bekehrungserlebnis, als ihm das klar wurde. Nun, das klingt ja zunächst einmal nach einem krassen Widerspruch. Was macht uns vor Gott gerecht? Mit Jakobus unsere Werke im Sinne der guten Taten und mit Paulus unser Glaube allein. Vielleicht sind das aber doch beides zwei Seiten ein und derselben Medaille, nämlich unseres Glaubens. Die erste Seite möchte ich mit Jakobus kein Glaube ohne Werke oder kein Glaube ohne gute Taten nennen. Und die zweite Seite mit Paulus keine Rechtfertigung aus Werken. Bleiben wir also zunächst bei dem Jakobus. Kein Glaube ohne Werke. Wie die Bibel versteht Jakobus den Glauben als eine das ganze Leben prägende Kraft. Vom Anfang bis zum Ende, in all seinen Bereichen und mit allen Facetten des menschlichen Lebens. Glaube ist also nicht etwas, was sozusagen sonntags aktiviert wird und sonst keine Wirkung hätte oder nur etwas für besondere innerliche Stunden, in denen man Zeit findet, sich auf den Glauben zu besinnen. Glaube ist nicht nur etwas für die Kinder oder die christliche Kinderarbeit und auch nicht nur etwas für Senioren. Der christliche Glaube prägt die Haltung und das Verhalten der Glaubenden. Er ist eine Kraft, die fähig und tüchtig macht, sich den täglichen Herausforderungen zu stellen. Er ist die Gegenkraft gegen den menschlichen Egoismus, der uns allen zu eigen ist. Wir haben das vorhin bei den Ausführungen zur Wochenspruch vielleicht ein bisschen wahrgenommen. Er bringt die Kraft der Liebe und der Nächstenliebe ins Miteinander. Dabei geht es nicht um besondere Anstrengungen oder Leistungen. Es geht um das, was für den, der Jesus nachfolgt, selbstverständlich und naheliegend ist. So wie Jesus es eben in der Bergpredigt sagte, Matthäus 7, ein guter Baum bringt gute Früchte. Mehr bräuchte dazu eigentlich nicht gesagt zu werden. Nun wissen wir allerdings nicht, warum Jakobus dieses Selbstverständliche ansprechen muss. Jedenfalls scheint bei denen, die er im Blick hat, die Selbstverständlichkeit des Selbstverständlichen verloren gegangen zu sein oder zumindest gefährdet zu sein. Sie halten ihren Glauben hoch, aber es fehlt an Nächstenliebe in dem, was sie tun. Es fehlt an Werken, wie Jakobus sagt. Und so benennt der Apostel diesen Fall. Also er konstruiert entweder einen Fall oder er weiß darum und sagt dann eben, stellt euch vor, ein Bruder oder eine Schwester hat nichts anzuziehen. Es fehlt ihnen sogar das tägliche Brot. Nun sagt einer von euch zu ihnen, geht in Frieden, ihr sollt es warm haben und euch satt essen. Ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt das? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er sich nicht in Taten zeigt, bleibt er für sich allein und ist tot. Nichts gegen warme Worte. Nichts gegen einen Zuspruch, ein Bibelwort, ein Segenswort. Aber wenn sie statt des Notwendigen und anstelle der notwendigen Hilfe gesagt werden, dann sind sie herzlos, ja zynisch. Das von Jakobus hier gewählte Beispiel macht deutlich, wie unmöglich ein solches Verhalten wäre. Unter Glaubensgeschwistern, aber eben auch nicht nur unter Glaubensgeschwistern. Als Gemeinde Jesu sind wir zur praktischen Hilfe verpflichtet. Nicht nur füreinander, sondern eben auch für unsere Nächsten, um die Gemeinde herum, aber auch in unserem persönlichen Umfeld. Jakobus erinnert uns daran, dass der Glaube an Jesus Christus nicht folgenlos sein kann. Weil er mein Leben bestimmt, bestimmt er auch meine Beziehung und mein Verhalten gegenüber anderen. Wenn wir Menschen mit Jesu Augen sehen, können wir ihre Nöte, ihre Bedürfnisse nicht übersehen. Schonungslos stellt Jakobus klar, wenn das nicht der Fall ist, müssen Fragen gestellt werden. Ja, der Glaube ist dann in Frage gestellt, denn kein Glaube ohne Werke. Also kein bloßes Lippenbekenntnis. Und was meint jetzt Paulus? Keine Rechtfertigung aus Werken. Paulus und auch Luther kämpften an einer anderen Front. Da kennen wir die gegnerische Position gut. Von der mittelalterlichen Kirche gelehrt, wollte Luther als Mönch ein gottgefälliges Leben führen und sich damit das ewige Heil verdienen. Deshalb ging er ins Kloster, denn nur dort war dies nach kirchlicher Lehre uneingeschränkt möglich. Der Mönch Martinus war eifrig dabei. Er tat alles, was in seinen Kräften stand. Er fastete, tat, was als gute Werke galten und geriet immer tiefer in die verzweifelte Frage, ob er genug täte, um Gottes Wohlgefallen zu bekommen. Sein Beichtvater war um ihn in Sorge, so ernsthaft suchte Luther Gott zu gefallen. Nun, weil er Professor für biblische Theologie war, las er intensiv die Bibel und stieß unter anderem auf das Wort aus Römer 3. Ich sagte es ja bereits, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. So kam Luther zu seiner reformatorischen Erkenntnis. Allein durch die Gnade und allein durch den Glauben erlangen wir das Heil. Unsere Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, müssen wir nicht durch angestrengtes Tun guter Werke, nicht durch besondere Opfer und religiöse Leistungen verdienen. Gott schenkt uns seine Gerechtigkeit, ohne Vor- oder Gegenleistung. Einfach, weil er uns liebt. Die Voraussetzung dafür hat Jesus Christus am Kreuz selbst geschaffen. Luther hat das einmal so kurz formuliert: Glaubst du's, so hast du's. Glaubst du's, so hast du's. Und für ihn hat sich damit die Tür zu seinem Paradies aufgetan. Jesu Heilstat für uns am Kreuz steht im Zentrum des christlichen Glaubens. Das ist menschlicherseits weder zu ergänzen noch zu toppen. Was Jesus getan hat, das genügt für unsere Gerechtigkeit, für unser Heil. Es genügt vollkommen, um Gott zu gefallen und in diesem Sinne selig zu werden. Wir brauchen sozusagen nur darauf zu vertrauen und es anzunehmen. Dieses Vertrauen und Annehmen ist das, was das Neue Testament dann auch als Glauben bezeichnet. Wer mit Jesus Christus im Glauben verbunden ist, dem steht der Himmel offen. Das war Martin Luthers befreiende Einsicht, die er beim Lesen der Bibel gewann. Das ist die fröhliche Gewissheit, die uns der Glaube schenkt. Keine Rechtfertigung durch gute Taten, also aus Werken, sondern allein aus Gnade und durch den Glauben. Nun sind aber beides, also sowohl Jakobus als auch Paulus, so wie ihn Luther auslegt, unverzichtbare Stimmen. Jakobus, der den unauflöslichen Zusammenhang von Glauben und guten Werken aufzeigt, und Paulus, der den Geschenkcharakter des Heils betont und die rettende Kraft des Glaubens. Paulus schafft Glaubensgewissheit, Heilsgewissheit meine ich. Jakobus erinnert uns daran, dass Diakonie, also Dienst, aus dem Glauben wächst als gute Frucht. Und zuletzt noch ein Blick auf ein Bibelwort, was wir in der vergangenen Woche in der Losung hatten. Das war, glaube ich, am Mittwoch, wo Lukas 10 zitiert wird, wo Jesus den 72 Jüngern, nachdem sie große Taten vollbracht haben im Namen Jesu und darüber ganz begeistert sind, sagt: Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind, und das ist nicht unser Verdienst. Amen.